Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Mit der Frage Demokratie lebt, aber wie? Sie ist herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Frings fragt, wieder als Kooperation zwischen ZTK und Domradio. Mein Name ist Marc Frings, ich bin der Generalsekretär des Zentralkomitees. Dieses Mal gibt es mehr Zeit für uns, 30 Minuten, aber unverändert bleibt die sehr spannende Gästeliste. Heute sitzt mir digital Marina Weißband gegenüber. Herzlich willkommen, Frau Weißband, schön, dass Sie hier sind.
Hi, danke schön für die Einladung.
Frau Weißband, Sie sind Diplompsychologin und Beteiligungspädagogin. Wir wollen gleich über Ihre sehr spannende Arbeit an Schulen sprechen und uns darüber austauschen. Die Öffentlichkeit kennt Sie aber auch als Expertin und Rednerin zu den Themenbereichen politische Partizipation, digitale Gesellschaft und Medien. Wir zeichnen jetzt am 29. Januar auf um 11 Uhr. Ich glaube, in dieser sehr wilden politischen Woche muss man da sehr präzise sein, denn bevor im Laufe des Nachmittags ein Bieterwettstreit beginnt im Parlament zur Frage der Migrationspolitik, wird es zunächst in etwa einer Stunde das Gedenken der Staatsspitze und des Parlaments geben für die Opfer des Nationalsozialismus. Das erwähne ich auch deswegen, weil Sie, Frau Weißband, vor 4 Jahren genau diese Rednerin waren, die dieses Gedenken eröffnet hat. Sie haben als Jüdin gesprochen, die Mitte der 80er zur Welt gekommen sind. Als Familie sind sie aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Und damals, so eine sehr lesenswerte Rede, erklärten sie, dass das jüdische Leben sich in Deutschland bis heute mit Angst, mit Unsicherheit, mit der Auseinandersetzung von Antisemitismus beschäftigt. Hat sich an dieser Analyse eigentlich irgendetwas verändert?
Nur, dass sie noch schärfer geworden ist. Die Tendenz, die ich jetzt in Deutschland beobachte, die auch diesem 5-Punkte-Plan der CDU zugrunde liegt, ist, dass es ja im Prinzip Menschen gibt, die selbstverständlicher sind als andere. Dass es Menschen gibt, die mehr Rechte haben als andere. Und diese unterliegende Logik, es ist egal, ob man sie auf Jüdinnen und Juden anwendet oder auf Muslime oder auf Queere oder auf Immigranten oder auf Behinderte, es ist immer die unterliegende Logik eines möglichen Faschismus, weil sie immer Menschenmenschlichkeit abspricht. Und das hat sich massiv verstärkt, weil es in den Hauptdiskurs aller Parteien gedrungen ist. Und auch medial wird das irgendwie als das Problem gefeiert, als ob es uns allen besser gehe. Wir haben weniger marode Brücken, weniger marode Schulen, wir haben eine viel gerechtere Gesellschaft, wenn nur mehr Asylanten abgeschoben werden. Und das ist so ein Quatsch und es macht mich so fertig, dass Deutschland diesen Weg wieder geht.
Und das ist ja im Grunde genommen die Ambivalenz. Also perfider könnte man es ja gar nicht choreografieren, dass um 12 Uhr genau dieses Gedenken stattfindet. Und Sie machen ja Ableitungen für die Gegenwart, nämlich was heißt das eigentlich, zu gedenken an dieses unglaubliche Ereignis der Menschheitsgeschichte, dem Völkermord, der von den Nazis verübt wurde, einerseits, und auf der anderen Seite ein Hineindringen in einen Kampf gegen Minderheiten. Warum fehlt diese Brücke? Weshalb ist es nicht möglich, das eine, was um 12 Uhr passiert, mit dem zu verbinden, was ab 14 Uhr im Plenum passieren würde?
Ein Teil dessen war, dass diese Gedenkveranstaltungen schon immer eine Art Abbitte waren. Also von einigen. Ja, ich möchte nicht mal sagen von den meisten, aber von einigen war es immer eine Art Abbitte. Man kann sich, es gibt immer noch so viel Trauma. Und ich meine nicht nur bei Jüdinnen und Juden, ich meine auch bei Deutschen, ich meine auch bei Täterenkeln. So viel Trauma über das, was da passiert ist, dass es vielen schwerfällt, sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Ich meine nicht, Schuld zu empfinden. Das ist genau, was ich nicht will, dass Leute Schuld empfinden. Aber Leute empfinden so viel Schuld, dass sie es schwer haben, Verantwortung zu übernehmen, weil sie diese Schuld ein Stück weit wegdrängen müssen und damit auch die Verantwortung. Und es hatte schon immer sowas von Vortanzen, die Juden kommen dahin und sprechen und man kann Blumenkränze vor uns ablegen und dann ist es ja irgendwie gut. Und dass man gleichzeitig aber nicht gelernt hat, was der Kern des Verbrechens war. Und der Kern des Verbrechens ist, Menschen in gute, wünschenswerte und schlechte, unwünschenswerte Menschen zu unterteilen. Diese Botschaft scheint nicht angekommen.
Und trotzdem wird es einen weiteren Schritt geben. Es wird heute auch über einen Antrag entschieden, der von allen demokratischen Parteien der Mitte eingebracht wurde. Über Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen sollte abgestimmt werden. Was ich mich gefragt habe in den letzten 15 Monaten seit dem 7. Oktober 2023 und dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel, funktioniert das, dass der Staat hier in die Verantwortung in dieser Form geht über Anträge, während wir gleichzeitig merken, dass in der Gesellschaft offenbar diese ernsthaftere Auseinandersetzung, wie Sie sie gerade auch nochmal skizziert haben, offenbar nicht nachvollzogen wurde?
Ich glaube nicht, dass das funktioniert und ich glaube, es kann sogar sehr nach hinten losgehen. Erstens finde ich die Vermischung von Antisemitismus mit der Unterstützung der Politik des Staates Israel wahnsinnig gefährlich. Denn viele, viele Juden, sowohl in der Diaspora als auch in Israel, unterstützen die Politik des Staates Israel nicht. Das heißt ja nicht, dass man ihm die Existenz abspricht, aber es heißt, vielleicht sollten wir etwas weniger Kinder bombardieren. Das ist eine legitime Meinung. Und ich finde, dass wenn Menschen, wenn ich mich in einen deutschen Jugendlichen hineinversetze, völlig ohne jüdische, ohne arabische Wurzeln, gar nichts, ja, einfach nur ein Jugendlicher, der jeden Tag in den Nachrichten diese verwüsteten Städte sieht, die Toten, die Unschuldigen und sagt aus einem gesunden Gerechtigkeitsgefühl heraus, ey, das ist falsch. Und er geht auf eine Demo und irgendjemand anderes auf dieser Demo singt, aus welchen Gründen auch immer, From the River to the Sea. Und diese Demo wird dann gewaltsam aufgelöst durch die Polizei. Und die Polizei pfeffersprayt jetzt diesen Jungen unter dem Motto, die Juden zu schützen. Dann ist das seine erste Begegnung mit dem Judentum in Deutschland. Und ich frage mich, entwickelt er jetzt ein gesundes Verhältnis zum Judentum in Deutschland? Ist das etwas, das mir und meiner Familie Sicherheit erhöht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir wirklich gegen Antisemitismus kämpfen wollen, dann müssen wir erstens in der Lage sein, offen zu sprechen über Politik, die passiert, sowohl über die Verbrechen der Hamas als auch über die Antwort darauf und ob sie zielführend ist für irgendjemanden. Zweitens müssen wir, wenn irgendwo auf der Welt, dann doch in Deutschland bequem genug sein, um Brücken zu bauen zwischen Juden und Muslimen. Und ich bin in Kontakt mit so, so, so vielen Muslimen, denen das gelingt. Und ich bin in Kontakt mit so, so, so vielen Juden, denen das gelingt. Und ich weiß nicht, ob es gesund ist, dass gerade die deutsche Politik und die deutschen Medien hier so einen Riegel dazwischen schieben, irgendwie, als sei das eine natürliche Feindschaft oder so.
Ja, kann ich sehr gut spiegeln, weil wir als Zentralkomitee auch im interreligiösen Dialog in den vergangenen Monaten nochmal intensive Arbeiten dazu auch vollzogen haben. Aber wir haben auch hier gemerkt, es braucht sehr viel Brückenarbeit, es braucht sehr viel auch interne Gesprächsforen, denn öffentlich, Sie markieren es ja selber, ist das sicherlich in den letzten Monaten deutlich schwerer geworden. Gerade der Blick auf die Jugend sollte uns nachher nochmal beschäftigen. Ich will nochmal einmal kurz auf Ihre Rede zurückkommen. Sie sagten damals 2021, einfach nur Mensch sein ist ein Privileg von sehr wenigen. Und das führt uns zu dem, was Sie vorhin schon anskizziert haben, nämlich die Frage, was passiert hier gerade in der Migrationspolitik? Ich glaube, diese Woche sind sehr viele Spin-Doctors arbeitslos geworden, weil alle vorgedachten Themen sozusagen für diesen Wahlkampf in einem Schlag weggeschoben worden sind. Und es ist jetzt die Migration offenbar und die gesamte Klaviatur wird jetzt hier bedient. Es profitiert und freut sich genau die Partei, die, so war das Kalkül der Union offenbar, damit geschwächt werden sollte. Können wir also jetzt schon heute am Mittwoch sagen, die AfD ist die Gewinnerin dieser Woche?
Ich meine natürlich, und das ist auch seit vielen, vielen Jahren politologisch, soziologisch so bekannt, dass wenn ich ein Thema stark mache, natürlich die Partei, die mit dem Thema am meisten verbunden wird, davon am meisten profitiert. Das heißt, wenn die CDU das Thema Migration stärkt und in den Mittelpunkt rückt, aber auch die Medien, ja, es ist ja nicht nur die CDU, es ist ja rauf und runter, wird ja nichts anderes mehr debattiert, dann profitiert natürlich die AfD. Und dann stellen sich die Öffentlich-Rechtlichen, die als erstes abgeschafft werden unter einer Herrschaft der AfD, hin und sind ganz überrascht, als ob das nicht eine alte Erkenntnis ist. Und ich frage mich, was macht die CDU? Die schneiden sich alle ins eigene Fleisch.
Ich merke das auch deutlich bei uns. Das Zentralkomitee hat vorletzte Woche eigene politische Erwartungen formuliert an das künftige Parlament, an die künftige Regierung. Und im Grunde genommen nehmen wir sehr klare christliche Positionen ein, indem wir sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl muss gehalten werden. Wir brauchen eine solidarische Lösung für die Aufnahmekontingente. Wir sagen aber auch, dass es keine Obergrenzen braucht für den Nachzug subsidiärer Schutzberechtigter, dass wir den Rechtsanspruch auf Geschwister Nachzug halten wollen. Also im Grunde genommen menschlich betrachtet Selbstverständlichkeiten. Und ich merke, in der öffentlichen Rezeption müssen wir uns dafür gerade sehr rechtfertigen. Das heißt, es gibt hier also massive Diskursverschiebungen offenbar. Was ist ja eigentlich noch im Sinne unseres Wertekanons zu fordern und was sind die richtigen Antworten? Was würden Sie denn, wenn Sie aber in dieses Politikfeld jetzt hineinzoomen, Frau Weißbahn, sagen, wie man richtiger damit umgehen soll, dass Migration offenbar zu einem Thema ist, das auch gesamtgesellschaftlich gerade kritisch betrachtet wird?
Ich möchte an allererster Stelle, weil ich gerade mit dem Zentralkomitee kommuniziere, weil wahrscheinlich viele der Zuhörer auch konservativ sind, möchte ich gerade an diese Richtung appellieren. Weil konservative Menschen gerade allerwichtigsten Menschen des Landes sind, weil sich an ihnen die Richtungsentscheidung aufhängt. Ich werde bis an mein Lebensende gegen den Faschismus kämpfen. Das ist klar. Und ich weiß nicht, wie fern das ist. Aber historisch wissen wir, wenn Faschisten an die Macht kommen, kommen sie an die Macht mit Hilfe von Konservativen. Jetzt gibt es aber in diesem Land, und ich wohne ja in Münster, massiv viele sehr grundanständige Konservative, mit denen ich vielleicht nicht politisch einer Meinung bin, was jetzt die konkreten nächsten Schritte sind, aber mit denen ich eine Demokratie und eine Menschlichkeit jeden Tag teilen möchte und deren Existenz ich nicht nur respektiere, sondern auch brauche, weil es bei so Progressiven wie mir manchmal eine Kraft braucht, die sagt, hey, Moment, du bist zu schnell, die Leute kommen nicht mit. Und genau diese Konservativen, diese anständigen Konservativen müssen jetzt ihre Stimme laut machen. Und es geht ja gar nicht darum, dass ich überhaupt nicht über Migrationsfragen sprechen möchte. Es gibt ganz, ganz viele Baustellen in Sachen Migration, die in Deutschland zu klären sind. Für mich gehört an erster Stelle dazu die ganzen Leute, die hier sind und wirklich gerne arbeiten wollen, aber nicht arbeiten dürfen. Es gehört dazu, dass wir Kommunen absolut überbelasten mit den Aufgaben, die sie bekommen, aber ihnen nicht genug Ressourcen zur Verfügung stellen. Also da sind ganz, ganz viele Schrauben, an denen wir ja drehen können und müssen und die echten Probleme dessen werden diskutiert. Das Problem ist, dass diese Debatte ja überhaupt nicht geführt wird. Geführt wird die Debatte, dass das Land irgendwie diffus am Arsch ist, wenn ich mir das erlauben darf, und Immigranten sind schuld. Man schiebt also Verantwortung weg, dass man nicht genug in Infrastruktur investiert hat, dass es gesellschaftliche Ungerechtigkeiten gibt. Und man sucht sich einen Sündenbock. Und dieser Sündenbock sind Immigranten. Und das ist keine ehrliche Debatte. Und dass ganz, ganz viele Menschen in Deutschland derzeit angeblich Migration für das wichtigste Problem halten, ist erstens massiven Bot-Kampagnen aus dem Jahr 2015 geschuldet, die das gepusht haben. Ich folge diesen russischen Botfabriken seit 2013, als ich auf dem Maidan war. Und das ist ganz witzig, 2015 waren sie alle angebliche Deutsche, die Angst vor syrischen Flüchtlingen hatten. Als sie eine große Willkommenskultur hatten eigentlich. Und ich sage mal so, wenn etwas die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ist, braucht man keine Botkampagne. Und das Zweite ist, Menschen kriegen mit, was passiert aus den Medien. Und wenn die Medien dieses Thema rauf und runter spielen, jetzt seit Monaten, natürlich ist es dann für viele Leute auch überzeugt, halten Sie das für das Hauptproblem, weil wir reden ja über nichts anderes mehr.
Ja, also ich glaube, wir sind sehr geeint im Kampf gegen den Faschismus. Gleichzeitig finde ich es natürlich charmant, dass Sie im Zentralkomitee einen konservativen Akteur sehen. Die AfD hat eine Pressemitteilung vor einigen Wochen herausgegeben, in der sie mich dafür kritisiert hatte, dass sich eine linksgrüne NGO aus dem Zentralkomitee machen. Aber es zeigt auf jeden Fall, wie schwierig es ist, glaube ich, über Blasen hinweg zu kommunizieren. Und damit meine ich nicht, dass wir in die Blase der AfD hinein wollen, aber ich merke, doch, und ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, dass man im Grunde genommen auch weniger Resilienz noch aufbringt, wenn es darum geht, auf den Gegenüber zuzugehen, wenn es darum geht, andere Meinungen, andere Positionen wirklich auch in den eigenen Diskurs zuzulassen, weil sicherlich Sie und ich in sehr homogenen Gesellschaftsgruppen unterwegs sind, wo man sich sehr schnell einig ist in der Analyse von Migration, in der Frage von Demokratieperformance etc. Ja, aber ich glaube, das ist doch vielleicht auch eine dieser Herausforderungen, vor denen wir gerade gesamtgesellschaftlich stehen. Diskurse finden heute weniger über Grenzen soziologischer Natur statt.
Wissen Sie, ich arbeite in Schulen seit 10 Jahren. Und das heißt, wenn ich eine Sache wirklich oft mache, ist es, meine eigenen soziologischen Grenzen zu überschreiten. Weil ich arbeite natürlich an allen möglichen Schulen. Ich arbeite an Schulen, die massive Probleme mit AfD-Fans in der Schülerschaft haben. Ich arbeite an Schulen, die sehr, sehr muslimisch geprägt sind. Ich arbeite an sogenannten Brennpunktschulen. Es ist allen Menschen trotzdem etwas gemein. Und das ist, dass wir gesehen werden wollen. Das ist, dass wir Einfluss auf unsere Umwelt haben wollen, dass wir gebraucht werden wollen und dass wir sicher sein wollen. Das ist Ihnen und mir und AfD-Wählern allen gemein. Verschiedene Menschen ziehen jetzt aufgrund ihrer Informationslage, aufgrund ihres Nachrichtenkonsums und ihres Umfelds verschiedene Schlüsse, wie sie diese Bedürfnisse befriedigen. Ich befriedige mein Sicherheitsbedürfnis sicherlich anders als AfD-WählerInnen das tun. Aber das bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich getrennt sind. Und das bedeutet nicht, dass wir uns nicht darüber unterhalten können, wie wir dieses selbe Bedürfnis vielleicht mit anderen Mitteln befriedigen können. Und das ist das, was ich immer wieder sehr erfolgreich finde, ist nicht mit AfD-Wählern zu sprechen im Sinne von, ich widerlege jetzt eure Verschwörungstheorien. Denn es ist ja durchaus nicht nur Sache der eigenen politischen Einstellung, ob man zum Beispiel den 5-Punkte-Plan der CDU richtig oder falsch hält. Da spielen ja auch objektive, ökonomische Faktoren eine Rolle. Man kann sagen, okay, wahrscheinlich ist das Ding nicht mal verfassungskonform. Das ist ziemlich objektiv, das ist keine Geschmacksrichtung von Politik. Aber subjektiv ist dieses Gefühl, irgendwie machen die da oben, was sie wollen und irgendwie habe ich überhaupt keine Kontrolle und irgendwie muss es denen da oben jemand mal zeigen. Das ist die Emotion und in dieser Emotion liegt eine Wahrheit. Wir tun gut daran, diese Wahrheit zu akzeptieren und mit ihr zu arbeiten. Ich habe in AfD-Anhängern ganz, ganz große Partner dafür gefunden, zum Beispiel für mehr Bürgerbeteiligung zu streiten. Ich finde darin ganz, ganz große Partner, wenn ich mir anschaue, die russischsprachige Community hier, also ich meine damit nicht nur Russen, ne, sondern die jüdische, die ukrainische Diaspora. Ich finde ganz große Partner darin, anerkannt zu werden, gesehen zu werden. Bei Jugendlichen. Wir wundern uns, dass sie so viel radikal wählen. Und ich frage mich, ja klar, wieso sollen sie nicht? Jugendliche werden systematisch in Deutschland nicht beachtet von der Politik, wie sie bisher ist. Das heißt, die Frage, kann es so weitergehen, ist durchaus berechtigt. Und ich finde es eine schöne, eine christliche, aus meiner Sicht auch eine jüdische Position, Menschen als Menschen anzusprechen. Und dieses Menschen haben alle einen Wert, auch nicht nur auf Minderheiten zu beschränken, sondern auch auf Menschen, die rassistisch sind. Auch diese Menschen sind Menschen. Ich glaube, wir besiegen Rassismus, wenn wir ihn kategorisch ignorieren, wenn wir nicht über ihn diskutieren, ob er richtig ist. Denn es gibt keine logische Herleitung, warum es falsch ist.
Gleichzeitig sagen Sie ja, dass es trotzdem auch eine systemische Reaktion braucht. Und die systemische Reaktion ist ja, dass Sie, anders als andere, die da sehr zögerlich formulieren, entschieden für ein Parteiverbotsverfahren sind gegen die
entschieden. Absolut, absolut. Hören Sie, es wird immer Antisemitismus und Rassismus in dieser Gesellschaft geben. Wir sind eine strukturell rassistische Gesellschaft. Meine Aufgabe ist nicht, rassistische Gedanken in jedem einzelnen Menschen auszumerzen. Das wäre kein realistisches Vorhaben. Aber meine Aufgabe ist, diese Menschen nicht an die Macht zu lassen. So einfach ist das. Ich lasse Rassisten nicht an die Macht. Ich lasse rassistische Politik nicht den Diskurs dominieren. Ich schließe gleichzeitig Menschen nicht aus. Denn ich erkenne, hinter Rassismus gibt es bestimmte psychologische Bedürfnisse, die nicht den Rassismus brauchen, um umgesetzt zu werden.
Wir haben auch sozusagen in unserem eigenen Umfeld geschaut und überlegt, was ist eigentlich die Haltung, die wir hier einzunehmen haben, und sagen seit geraumer Zeit eine AfD-Mitgliedschaft oder eine aktive Sympathisierung mit dieser Partei ist unvereinbar mit einem kirchlichen Haupt- oder Ehrenamt, haben das jetzt auch sozusagen juristisch geprüft, um das jetzt auch in unsere Regelwerke zu überführen. Insofern muss da natürlich jeder selber schauen, welche Verantwortung kann man da übernehmen. Und gleichzeitig beschreiben Sie ja ein Symptom, das ja noch größer ist, weil wir ja zunehmend, und das macht sich auch im Wahlkampf bemerkbar, die Systemfrage stellen. Also welche Zukunft hat die Demokratie hier eigentlich? Und wie resilient ist die Demokratie eigentlich in dieser Zeit? Und da erlebe ich uns doch sehr in einem Ohnmachtsgefühl, nachdem es immer wieder Wellen gab. Gerade jetzt in den letzten Tagen gab es wieder sehr große Demonstrationen gegen Rechtsradikalismus, gegen Populismus. Es gab diese Demonstration schon mal vor einem Jahr nach den Korrektivrecherchen. Aber sehen Sie insgesamt eigentlich, dass wir jetzt sprech- und aktionsfähig sind, um die Demokratie mit ihren Errungenschaften auch tatsächlich in Westeuropa zu verteidigen?
Ich glaube nicht, dass wir sie bloß verteidigen sollten. Ich glaube, das wäre das falsche Ziel. Ich glaube, sich das Ziel zu setzen, wir wollen, dass sich nichts verändert, wäre falsch und unehrlich. Ich möchte nicht, dass es wieder so sein wird wie gestern, weil so wie es gestern war, hat es sich nach heute entwickelt. Deswegen möchte ich gerne weitergehen. Ich habe mal den Satz formuliert, die Demokratie wird sich entweder verbessern, weiterentwickeln oder sterben. Und daran glaube ich fest. Ich glaube, unser Ziel sollte es vielmehr sein, zu gucken, wo hapert denn vielleicht tatsächlich der Status quo? Wer verliert durch ihn? Und das sind marginalisierte Menschen. Es sind schlecht vernetzte Menschen. Wir machen Marginalisierung häufig an Hautfarbe oder Religion fest. Manchmal noch an Armut, so gut wie nie an Einsamkeit. Schlecht vernetzte Menschen in Deutschland haben keine Stimme, praktisch per Definition. Und das sind Punkte, wo ich denke, ja, wir haben seit einer Weile zu wenig Politik im Land. Wir haben sehr viel Verwaltung. Wir haben keine Vision. Wir gehen keine Verantwortung mehr ein. Die Parteien versuchen sich nur noch bis zur nächsten Wahlperiode über Wasser zu halten und keine neuen Schulden zu machen. Und dabei machen wir natürlich in ganz anderen Bereichen Schulden. Schulden in unserer Sicherheitspolitik für billige Energie. Schulden an unseren Kindern und an der Welt, an dem Planeten, auf dem wir leben, für mehr Produkte, die wir uns leisten können. Wir leben auf Pump. Und wir können keine Zumutungen treffen in diesem Politikmodus. Angela Merkel hat das sehr schön formuliert, so Politik als Dienstleistung. Wir dürfen den Menschen nichts zumuten. Genauso hat sie regiert. Und dabei hat sie natürlich leider viele Probleme, die sie hätte aufbringen müssen, auf die lange Bank geschoben. Und damit ringen wir jetzt. Es braucht einen Mechanismus, der langfristige Politik ermöglicht. Das heißt zum Beispiel, ich möchte, dass Parteien in Schulen investieren, auch wenn sich diese Investition erst in 20 Jahren auszahlt. Aber Wahlen sind ja alle 4 Jahre. Was braucht es also? Mehr direkte Bürgerbeteiligung, vielleicht Bürgerinnenräte, vielleicht Bürgerinitiativen. Aber Dinge, wo Menschen über eine Parteilogik und über eine Wahlperiodenlogik hinausdenken und sich fragen, ist das etwas, das uns eine Investition wert ist? Und entsprechend diese Investition auch unterstützen über eine Legislaturperiode hinaus.
Ja, also da haben Sie das Vatikan Ihrer Seite. Wir engagieren uns ja auch sehr im Bereich des Ehrenamts, sagen auch, dass die Engagementstrategie der Bundesregierung jetzt auch mit Leben und mit Geld unterfüttert werden muss. Da stimme ich Ihnen sehr zu in der Bewertung. Sie haben an anderer Stelle schon mehrfach anklingen lassen, dass Sie mit einer gewissen kritischen Distanz auch auf die Performance der Medien gerade schauen. In Ihrem, ich glaube, letzten Video, das Sie bei YouTube hochgeladen haben, sprechen Sie von einer Medienkompetenzkrise. Aus meiner Perspektive ist es ja so, dass die Medien im Grunde genommen ja ihren eigenen Weg auch finden müssen zwischen der Debatte, die die Parteien gerade vorgeben, den Sorgen, aber eben auch eigenen Bewertungen. Wo machen Sie die Kompetenzkrise letztlich aus?
Ich glaube, die Kompetenzkrise liegt hauptsächlich auf Seite der Medienschaffenden. Ich werde Schülern nicht mangelnde Medienkompetenz vorwerfen, solange Medien selbst die ganze Zeit zum Beispiel Lügen selbst verbreiten, indem sie radikale Akteure zitieren. Und sie schreiben dann irgendwo in den Artikel rein, dass das eine Lüge ist, aber in der Überschrift bringen sie das Zitat, weil das klickt. Donald Trump klickt, die AfD klickt und Medienschaffende müssen Geld verdienen. Das ist die grundlegende Logik, mit der wir unsere Medienschaffenden beauftragen. Ihr müsst in erster Linie profitabel sein, sonst gibt es euch morgen nicht mehr. Und das ist ein Problem, Das ist ein Problem, das die sozialen Medien genauso haben wie die klassischen Medien. Solange unsere Medienlandschaft werbefinanziert ist, stellt sie erstens die Welt negativer dar, als sie ist, weil das Negative sich besser verkauft als das Positive. Das liegt an der Psychologie, die uns zugrunde liegt. Das bedeutet aber auch, dass wir alle das Gefühl haben, alles brennt, alles ist hoffnungslos und die Demokratie funktioniert nicht. Und das Zweite ist, dass Medien gerade irgendwie eine völlige Abwesenheit eines Schutzreflexes gegen Faschismus haben. Also dass sie diese Geschichten von der Migration als Mutter aller Probleme so massiv pushen, ohne ihre eigene Verantwortung dabei wahrzunehmen, dass sie Populisten einladen in Talkshows. Zur besten Sendezeit haben neulich zwei Frauen im deutschen Fernsehen diskutiert, ob Hitler Kommunist war. Ist das die Debatte, die wir gerade brauchen oder die irgendjemanden weiterbringt, angesichts der vielen echten Probleme, die wir wirklich haben?
Aber das ist ja auch ein Plädoyer nochmal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an dieser Stelle, oder? Weil Sie ja diese kapitalistischen Aspekte nochmal hier unterstreichen.
Absolut. Ich meine, gäbe es ihn nicht, müsste man ihn erfinden. Ich liebe die Logik des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber erklären Sie mir, warum er dann sich derselben Quotenlogik unterwirft. Wenn ich mit Redaktionen von Talkshows spreche und sie frage, warum laden Sie Sarah Wagenknecht mit mir in eine Sendung ein, um über die Ukraine zu sprechen, während wir wissen, dass das meiste von dem, was sie sagt, einfach faktisch nicht wahr ist. Sagen die, naja, ganz ehrlich, das wird halt besser eingeschaltet. Warum ist das Öffentlich-Rechtliche darauf angewiesen? Warum spielen sie dieses Spiel mit? Das heißt, die Institution werde ich immer unterstützen. Die Umsetzung dessen hapert gerade massiv.
Ja, ich kann Ihnen da sehr zustimmen. Ich würde mir auch manchmal eine intellektuelle Überforderung wünschen, weil man das Publikum ja auch in eine andere Richtung vielleicht triggern könnte, statt auf die Klickzahlen zu setzen. Da machen Sie einen wichtigen Punkt auf. Und jetzt kommen wir nochmal sozusagen auf die Konkretion des Ganzen. Also Sie sind brillant in der Analyse, aber was so fabelhaft ist, Sie bringen auch ein konkretes Projekt ja seit einiger Zeit oder seit vielen Jahren, kann man ja sagen, auf die Straße. Und das ist das Projekt Aula, in dem Sie sich eben an die Jungen wenden, die eben unter Umständen noch gar nicht wahlberechtigt sind, aber trotzdem für die Demokratie gewonnen werden wollen und müssen. Was passiert da und warum ist das eine gute Antwort auf die Krise?
Ich glaube, dass der Kern der Demokratie nicht darin besteht, dass unsere Kinder wissen, dass es einen Bundestag und einen Bundesrat gibt. Und ich glaube auch nicht, dass der Kern der Demokratie ist, dass wir alle 4 Jahre wählen. Der Kern der Demokratie ist das Selbstverständnis, ich bin nicht Besucher, ich bin nicht Opfer, ich bin nicht Konsument, ich bin Gestalter dieser Gesellschaft. Ich bin verantwortlich für mich und meinen Nächsten. Die Frage ist aber, wo lernen wir das? Wo werden wir sozialisiert? Wir wachsen auf und wir gehen in die Innenstädte, da sind wir Konsumenten. Wir gehen in die Schule, da sind wir Besucher, da müssen wir Erwartungen erfüllen. Das Projekt Aula ist ein konkretes Projekt, das eine weiterführende Schule einführen kann und das allen Schülerinnen und Schülern im Prinzip die Macht der Schulkonferenz gibt. Und die können eigene Ideen rund um die Schule einstellen, debattieren, Bedürfnisse abwägen und dann auch darüber abstimmen. Und dann dürfen sie angenommene Ideen selbst umsetzen in einem bestimmten Regelrahmen. Wir stellen dafür auch eine Online-Plattform zur Verfügung, die hilft, die ganze Schule dabei zu koordinieren und das sichtbar zu machen. Und wir arbeiten jetzt seit 10 Jahren daran. Das ist ein gemeinnütziges Projekt, Aula. Und es ist erstaunlich, wie Jugendliche sich verändern, wenn man ihnen einfach etwas zutraut. Wenn man ihnen einfach sagt, ich glaube daran, dass du ein intelligenter und verantwortungsvoller Mensch bist. Plötzlich fangen sie nämlich an, sich intelligent und verantwortungsvoll zu benehmen.
Finde ich total überzeugend und gleichzeitig, ich bin hier zufälligerweise mit einer Politik- und Geschichtslehrerin verheiratet, stellt sich mir doch die Frage, braucht es nicht auch das Hineingehen eigentlich in das Schulcurriculum selber? Also wenn ich das richtig verstehe, Aula ist ja sozusagen ein Projekt, das sich doch dazulegt zu dem, was Schülerinnen und Schüler ohnehin erfahren können an Schulen. Aber ich frage mich, weil ich selber auch Politikwissenschaftler bin, braucht es nicht auch nochmal die Erkenntnis, die erfahrbare Erkenntnis, dass diese Fächer Ethik, Religion, Geschichte, Politik, dass das letztlich auch Anwendungsfächer sind, die nicht nur abstrakt im Studieren von Büchern sich manifestiert, sondern eben auch darin seinen Niederschlag findet, dass es am Ende sehr konkret wird, weil Demokratie auch wirklich harte Arbeit ist?
Ich finde, wenn wir im Curriculum etwas drangehen, dann, dass wir das ein bisschen zusammenstreichen und vor allem weniger prüfen. Denn Prüfungen legen sehr große Last auf die Schultern von sowohl Schülern als auch Lehrern, machen sehr viel Stress, machen sehr viel Druck Und gleichzeitig wissen wir als Psychologen, als Pädagogen, dass sie nicht mal das testen, was sie testen sollen, nämlich wie gut man etwas gelernt hat. Und sie helfen überhaupt nicht beim Lernen. Die Schule sollte mehr Raum haben, mehr Raum zum Atmen, mehr Zeit, sich mit den einzelnen Schülern zu beschäftigen. Und sie sollte keine Insel sein. Es sollte nicht die Schule geben und die echte Welt, sondern die Schule sollte fester Teil der Kommune sein und in ihr aktiv werden. Und die Kommune sollte in der Schule aktiv werden. Und da sind wir, glaube ich, sehr stark bei Ihren Ideen. Aber es ist eben nicht die 45 Minuten, die ich für das Fach Politik habe, sondern es ist vielmehr, dass wir die Verbindung zwischen den Dingen verstehen und mehr in Projekten verschiedener Aspekte, verschiedener Fächer immer von Politik, von Mathematik, von Chemie haben und ins Machen kommen. Und nicht nur lernen wie ein Trichter, befüllt werden mit Wissen, sondern auch gleichzeitig lehren, gleichzeitig teilen, gleichzeitig uns reflektieren und wachsen.
Ins Machen kommen ist ein guter Übergang für eine Schlussfrage an Sie, Frau Weißband. Was wünschen Sie sich, also Herr Merz hat das ja schon formuliert, was er ab Tag 1 machen möchte, aber was wünschen Sie sich konstruktiv von der nächsten Bundesregierung, die im Frühjahr hoffentlich loslegen wird?
Von der nächsten Bundesregierung wünsche ich mir eine ehrliche Aufstellung der Schulden, die wir gesellschaftlich machen, und Maßnahmen, wie wir ihnen begegnen. Ich wünsche mir Investitionen in Infrastruktur, denn das sind die Punkte, wo Menschen dem Staat begegnen, woran Menschen messen, wie gut eine Demokratie funktioniert. Sind die Brücken okay? Funktioniert die Bahn? Also ganz, ganz basale Dinge. Ich wünsche mir, dass Jugend gefördert wird, dass diejenigen, die sich eine Ausbildung nicht leisten können oder keine finden, dass da Abhilfe geschaffen wird. Kurzum, dass die Probleme angegangen werden, über die die Migrationskrise hinwegtäuschen soll. Und dass wir wieder mutig genug sind, unseren eigenen Augen zu trauen und unseren eigenen Verstand zu benutzen und einander zuzuhören.
Vielen Dank, Frau Weißband, für Ihre Zeit, für das Dasein in meinem Podcast. Alles Gute Ihnen für Ihre spannende und sehr wichtige Arbeit in Münster und in ganz Deutschland. Ich verabschiede mich auch und freue mich auf meinen nächsten Gast, der Albrecht von Lucke sein wird von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Machen Sie es gut. Tschüss.